Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast ein Interview geführt mit einem Autor, der aber auch gleichzeitig Regisseur ist, der sehr, sehr häufig tatsächlich auch seine eigenen Drehbücher schreibt, Lars Becker. Und es geht um einen Stoff, der Millionenraub. Mhm. Das gibt es schon in der Mediathek und ab 8. April auch schon als Startdatum im Sender zu sehen gewesen.
Im ZDF, genau. Mhm.
Und genau, bevor wir aber dazu kommen, wollen wir noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Die Nominierungen für das beste Drehbuch sind ja raus.
Mhm. Genau, und zwar von der Deutschen Filmakademie. Also wir sprechen hier über Kinodrehbücher. Und du bist ja auch Mitglied in der Filmakademie und hast deswegen auch schon Zugang und durftest dir das alles angucken. Ich sag mal, die drei Filme, die jetzt letztlich nur im Bereich bestes Drehbuch nominiert sind, ist einmal ein Film Der Fuchs. Und der andere Film heißt Im toten Winkel und schließlich Sterben. Das war ja auch ein Film, der auch im Wettbewerb der Berlinale zu sehen war. Was hältst du davon? Wie würdest du das sehen,
diese drei Filme? Ja, es sind tatsächlich sehr drei unterschiedliche Filme. Der Fuchs ist ja ein historischer Film, spielt tatsächlich im Zweiten Weltkrieg und geht um die Freundschaft von einem Soldaten, einem eigentlich österreichischen Soldaten, der für die deutsche Wehrmacht kämpft, und einem Fuchs. Das ist eine sehr langsam erzählte Geschichte, kann man sich ja vorstellen. Es gibt wirklich nicht mehr als diese Beziehungsgeschichte zwischen ihm und dem Fuchs. Mhm. Es steigt auch sehr, sehr langsam ein, kann man dazu sagen. Im toten Winkel ist fast dokumentarisch, hat so eine dokumentarische Anmutung, spielt in Kurdistan und geht um ein kleines junges Mädchen und eine Familie und ihr Vater auch. Und dann Sterben, du hast es schon gesagt. Und auf der Berlinale hat ja der Film tatsächlich auch für das beste Drehbuch einen Bären gewonnen. Das sind verschiedene Episoden, die zusammengehalten werden dadurch, dass es sich um eine Familie handelt. Die Eltern und der Sohn und auch die Tochter spielen eine Rolle. Es ist ein sehr tragisches Schicksal von den Eltern. Der Vater ist dement, die Mutter muss mit ihrem Ehegatten zurechtkommen. Und Sohn und Tochter haben gar keine Zeit, sich darum zu kümmern, um die Eltern auch zu kümmern. Man ahnt, dass es die wirkliche Geschichte von Matthias Glasner, dem Autor und auch dem Regisseur ist. Ich gebe mal eine Vermutung ab. Ich denke mal, auch hier wird Sterben zu Siegesehren kommen, was das betrifft. Vielleicht irre ich mich ja auch, aber ich denke, das wird wahrscheinlich eintreten. Mhm. Weil der Film ist ja auch sehr häufig noch nominiert, bei anderen Gewerken tatsächlich auch und auch als bester deutscher Film nominiert.
Mhm. Wenn wir mal den Blick jetzt rein vom Drehbuch wegnehmen, würdest du sagen, es war ein guter Jahrgang für die Filmakademie oder für das deutsche Kino, wenn man so will?
Das ist natürlich immer schwer zu beurteilen, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist eigentlich nicht so ein herausragender Jahrgang, weil was macht das auch aus? Es gibt dann in einem guten Jahrgang immer mehrere Filme, die sich gegenseitig Konkurrenz machen in ihrer Qualität. Und das war in diesem Jahr nicht so häufig anzutreffen, dass man wirklich Filme hatte, die einen rundheraus überzeugt haben, wo man sagen konnte, ich weiß jetzt gar nicht, wen ich wählen soll, weil es so viel Gute im Angebot gibt. So viel Gute heißt natürlich nicht, dass es 20 gute Filme gibt, aber es reichen ja schon 5, 6 Filme, die einen irgendwie auch mitgenommen haben oder auch interessiert haben. Und das war in diesem Jahr nicht ganz so stark, das Feld.
Naja, also wir sind gespannt, wer das Rennen dann machen wird, auch wenn du schon eine Prognose abgegeben hast. Aber wir werden ja vielleicht auch nochmal ein anderes Mal drüber sprechen, wenn das alles dann raus ist.
Genau, lass uns jetzt mal kommen zu dem Interview, was du geführt hast, Millionenraub, Lars Becker. Kannst du uns was zu dem Film erzählen? Dann erzähle ich ein bisschen was zu Lars Becker, der ja durchaus sehr, sehr bekannt ist, auch im deutschen Film.
Absolut, ich finde, ich möchte auch was zu Lars Becker sagen. Ich habe ja schon gelegentlich durchblicken lassen hier in diesem Podcast, dass ich dieser deutschen Krimiflut so ein bisschen reserviert gegenüberstehe. Es gibt sehr viele Krimis, die mich nicht interessieren. Aber Lars Becker war für mich eigentlich schon immer eine Ausnahme dabei. Die habe ich immer mir wahnsinnig gerne angeguckt. Lars Becker war ja auch schon immer so ein Solitär eigentlich in der deutschen Landschaft. Er hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet, ein gutes Standing und kann eigentlich machen, was er will, hat man so ein bisschen den Eindruck. Und das ist aber immer ganz gut. Und eins seiner Merkmale ist ja, dass er eben immer sehr stark mit diesem Hamburger Kiezmilieu verbunden ist und sich da auch gut auskennt und auch schon lange bevor diese Diskussion aufkam, sehr divers erzählt und sehr divers besetzt hat, ohne dass das irgendwie aufgesetzt oder krampfhaft wirkte oder so, sondern das ist so ein ganz selbstverständliches Universum bei ihm. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und von daher fand ich das jetzt auch toll, mal die Gelegenheit mit ihm zu sprechen.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz erwähnen, dass er tatsächlich auch eine Kneipe vor langer, langer Zeit in St. Pauli einmal aufgemacht hat, bevor er dann richtig mit Filmen begonnen hat. Er hat tatsächlich, du hast es gesagt, sehr, sehr viele Filme schon gemacht. Das geht schon mehr als fast 30 Jahre, wie er Filme macht. Er hat Tatorte gemacht. Er hat, du hast es auch erzählt, dass er eine Reihe hat, das ist zumindest angedeutet, Nachtschicht. Die gibt es ja auch schon seit mehr als 20 Jahren, diese Reihe. Er hat immer wieder Krimis gemacht. Er hat immer wieder interessante Sachen gemacht, die auch oftmals mit dem Grimme-Preis nominiert und auch belohnt worden sind. Und nun der Millionenraub, das ist auch wieder ein Krimi.
Mhm. Ja, die Geschichte brauchen wir jetzt nicht verraten. Es ist eigentlich eine relativ simple Ausgangsbasis. Es gibt einen Bankraub, wo viel Geld geklaut wird, erbeutet wird. Und einer der Täter wird dann entkommt zunächst, wird aber wieder gefasst und ist in Untersuchungshaft wieder zurück in Hamburg. Allerdings ist unklar, wo das Geld ist. Und jetzt gehen verschiedene Begehrlichkeiten. Und nun beginnen verschiedene Begehrlichkeiten überall in seinem Umfeld. Alle haben eigentlich Lust, sich dieses Geld unter den Nagel zu reißen und nehmen damit ihm Kontakt auf und so weiter. Es ist letztlich auch natürlich so ein Porträt von so einem bestimmten Ausschnitt aus der Gesellschaft. Und ich würde jetzt nicht sagen Familie, nur es geht über die Familie hinaus, so die erweiterte Familie, wie so eine Art Patchwork, aber man will es auch nicht Familie nennen. Es ist so ein Umfeld aus diesem, von diesem Täter, was da halt auch humorvoll porträtiert wird.
Mhm. Gut, dann denke ich, da hören wir doch einfach mal rein in dein Gespräch, was du mit Lars Becker geführt hast.
Ja, Lars, erstmal möchte ich dich mal begrüßen hier, nochmal offiziell bei offenem Mikrofon. Hallo.
Hallo.
Hallo. Wie man merkt, sitzen wir uns jetzt nicht persönlich gegenüber. Sondern müssen online sprechen, aber das machen wir in deinem Fall sehr gerne, weil du bist ja auch wirklich einer der prominentesten Kollegen, würde ich sagen, in unserem Lande und ist völlig klar, dass du viel um die Ohren hast. Ich würde sagen, wir sprechen vielleicht im ersten Teil über den aktuellen Film, der jetzt gerade dieser Tage Premiere hat oder in der Mediathek zu sehen ist, der Millionenraub. Und aber da wir dich noch nie hatten und du ja doch einer der sehr prominenten Kollegen in Deutschland bist, können wir vielleicht auch über dein ganzes Werk irgendwie im zweiten Teil nochmal ein bisschen sprechen, was so deine Besonderheit ist oder deine Arbeitsweise und so. Aber zuerst mal würde ich dich fragen, wie bist du überhaupt zum Filmemachen gekommen? Wie bist du zum Regisseur geworden und was war dein wichtigster Antrieb dabei?
Mein wichtigster Antrieb? Also ich habe angefangen, mich eigentlich über Drehbuch, tatsächlich übers Schreiben eher. Weil mich besonders interessiert hat, auch Geschichten zu erzählen, die vielleicht im deutschen Film oder im deutschen Fernsehen unterrepräsentiert waren zu dem Zeitpunkt. Natürlich lag das auch ein bisschen daran, dass so das deutsche Kino ja auch weitestgehend non-existent war im Vergleich jetzt zu Frankreich zum Beispiel. Es gab ja eine Tradition des deutschen Films, die super war, aber das hat sich ja dann doch abgeschwächt und sozusagen und sagen wir mal das Storytelling, das ist immer weniger geworden und auch so die Genres verschwanden ja im deutschen Kino. Und das war irgendwie so die Zeit, die mich vielleicht auch ein bisschen inspiriert hat, dann, ne, zu sagen, gut, also da habe ich vielleicht ein paar Sachen zu erzählen und das hat mich irgendwie so motiviert und dann über den Weg bin ich dann zum Filmstudium dann gekommen.
Du hast also vor dem Studium auch schon, will nicht sagen Beruf gehabt, aber hast schon verschiedene Erfahrungen auch beruflicher Art gemacht, bevor du dann in das Studium reingegangen bist?
Ja, ich habe ja, genau, ich war ja eigentlich Gastronom. Also ich habe sozusagen das parallelisierte sich sozusagen. Also ich habe ja in St. Pauli, haben wir ja eine Bar gehabt, 8 Jahre lang, die parallel dann zum Filmstudium, die ich parallel zum Filmstudium dann betrieben habe mit 5 anderen. Und von daher haben sich so ein bisschen so diese irregulären Jobs ein bisschen überschnitten mit dem Filmstudium dann.
Was meinst
aber
du
jetzt? Aber das hat natürlich auch das gespeist. Das hat natürlich auch viel, das sind natürlich viele Quellen, die dann irgendwie auch sich niedergeschlagen haben.
Ja. Wusste ich gar nicht, dass du wirklich selber auch Kneipier warst. Wie hieß die Kneipe in St. Pauli, wenn man fragen darf?
Die hieß Bar Centrale, also das
Ah,
war, genau, das
ja.
war Anfang der 80er, also bis 88, von
Ah.
Ende 79 bis 88. Also ja, war eine super Zeit, weil wir damals waren wir die Ersten, die sozusagen aus der, in dem, was heute für alle ja ganz normal ist, das Nightlife, aber das war damals irgendwie schon was Besonderes, und von daher waren wir so ein bisschen auch Backstage-Wohnzimmer für alle Bands, die eigentlich zu der Zeit in Hamburg gespielt haben.
Wir sprechen über die 80er Jahre oder wann war
Wir
das jetzt?
sprechen über die 80er
Ja.
Jahre, genau. Wir sprechen
Hm.
über Ende 79 bis 87, 88. So lange hatten wir dann, genau. Und das war ja, es war auch ein cooler Spot, weil du hast halt ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Wir haben natürlich alles vom Kiez im Laden gehabt, weil es wurde natürlich geguckt, wer wir sind. Und es waren ja auch heiße Zeiten, die 80er. Und gleichzeitig, wie gesagt, also alles, was so an Rockbands, und es ging ja mit dem Hip-Hop dann auch los, was an Leuten zu der Zeit unterwegs war, war eigentlich bei uns dann nachts irgendwann im Laden. Von daher, das überschnitt sich mit dem Filmstudium. Vielleicht war es sogar manchmal mehr die Bar als das Studium. Und hat natürlich, klar, war inspirierend und hat auch Einfluss genommen auf meine Geschichten, mit Sicherheit. Obwohl ich jetzt nicht ganz bewusst sagen könnte, das und das und das, aber
Naja, aber der
die
Kontakt ist halt,
Begegnung mit Menschen.
ja, und zwar nicht nur mit den Menschen, die man auch in Münster, Westfalen oder wo treffen würde, sondern schon, das war ja schon dann wirklich im Kontakt mit dem Milieu auf St. Pauli. Also ich kann mir vorstellen, gerade als Gastronom ist man ja schon irgendwie auch ein bisschen mit den Strukturen vom Milieu irgendwie konfrontiert, oder wie war das?
Ja, du lernst natürlich schnell, das bleibt ja gar nicht, das ist klar. Guck mal, das ist der kleinste Stadtteil aller deutschen Großstädte mit der größten Bevölkerungsdichte aller deutschen Großstädte. Wenn man nochmal vielleicht noch Kreuzberg mitnimmt, aber auf jeden Fall, das prägt schon kulturell natürlich und auch in der Auffassung, wie du Menschen siehst. Und natürlich ist das Milieu, an dem Milieu kannst du kannst eigentlich das gleich mal vergessen, das Milieu so pauschal zu verurteilen, wie es einfach politisch korrekt wäre, weil diese politische Korrektness, die hat man, und musstest du natürlich irgendwo auch auf den Prüfstand stellen und sagen: Moment, ist jetzt jeder Zuhälter und jede Prostituierte wirklich das, was du hier in denen siehst und in deinen maßgeblichen Verurteilungen irgendwo und deinen Vorurteilen sich bestätigt, oder sind das vielleicht auch noch Menschen, wo es ein bisschen größere Grauzone ist, womit wir uns ja immer schwer tun? Na, das haben wir natürlich schnell gelernt, und natürlich war das Milieu schon am dritten Tag bei uns im Laden. Die saßen gleich vorne am Tresen und haben gesagt: Komm her, mein Junge, wer bist du? Was habt ihr hier für einen Laden? Und du weißt, wer wir sind. Und wenn ihr nicht spurt, dann machen wir den Laden zu. So war das.
Und ihr habt es geschafft, euch da so ein Modus Vivendi mit denen zu vereinbaren.
Genau. Ja, die mochten uns irgendwann. Und das war ein bisschen auch Glück dann natürlich. Aber die mochten das, und ich meine, du musst bedenken, das war ja damals in Hamburg, viele wissen das natürlich nicht, oder vielleicht einige wissen das. Es gab damals zwei große, ja, Clans nannte man das damals noch nicht, sondern es war tatsächlich zwei große Zuhältergruppen. Das eine war in Hamburg in die GmbH, und das andere waren die Nutellas.
Die Nutella hast
Genau. Und die GmbH hatte aber 60 bis 70% auf dem Kiez zu sagen. Und die GmbH waren ja vier Jungs. Also das waren eigentlich auch die vier Buchstaben GmbH. Ja. Und zwei von den Jungs waren eben gleich am dritten Tag bei uns und haben dann irgendwo uns auch gleich klar gemacht, was läuft und was nicht läuft. Und die wollten halt zu dem Zeitpunkt keine Punks im Laden haben, was natürlich zu der Zeit ziemlich schwierig war.
Wieso?
Und Naja, das war die Punk-Hochzeit Ende der 70er.
Nee, aber wieso wollten Sie die nicht haben? Also, was haben Sie gegen
Weil
die?
die das Milieu, weil die natürlich jetzt die Freier stören. Ne? Du musst bedenken, auf dem Kiez war das zu dem Zeitpunkt so, dass die haben ganz klar gesagt, also das H war ja der Harry, der ne, Harry,
Ja,
und B
ja.
war der Beatle. Und Harry und Beatle saßen am Tresen und haben gesagt, guck mal, hör mal zu jetzt hier, Folgendes, also wir wollen hier keine Lederjacke mit Nieten sehen und auch keine Ratte auf der Schulter. Wenn ihr hier Punks habt, dann machen wir das mit wie mit dem Krawall 2000. Das war damals ein Punkladen auf St. Pauli, den haben die zugemacht. Und zwar unter erheblichen, also sagen wir mal, der Laden sah nicht mehr so aus wie vorher. Und das war die Ansage von denen.
Ja,
Das
ja.
hat sich nachher, das hat sich aber, Frank, das hat sich sehr schnell verwischt. Weil, wenn du dann Bands bei dir hast, wie Damned und Siouxsie and the Banshees und Clash und wer immer am Tresen stand, die sahen ja genauso aus wie das, was die Jungs sich haben wollten. Ne? Und daran mussten die sich dann auch ein bisschen gewöhnen. Und das haben sie dann akzeptiert, weil der Laden brummte.
Ja.
Ne? Der Laden brummte, dann haben sie gesagt, okay, wer steht da vorne? Auch noch Udo Lindenberg und was weiß ich wer. Und dann irgendwas muss ja gut sein hier.
Aber wieso haben Sie die Punks so spontan irgendwie, wieso fanden Sie die doof, so spontan?
Weil die Punks haben sich vor das Eros Center gestellt und haben die Freier vertrieben. Und dann kamen die Luden raus und dann haben sich die Punks irgendwo auf St. Pauli ganz schnell in irgendwelche Bars verkrümelt. Und kaum waren die Luden wieder weg, sind sie wieder raus und haben wieder die Freier geärgert.
Warum?
Ja, weil die einfach den Betrieb stören wollten. Die hatten einfach Bock drauf.
Einfach mal so, fanden sie
Ja,
einfach,
einfach
man fand sie
so.
spontan einfach irgendwie doof
So
oder
war
so.
die Zeit, ja, so war die Zeit. Die haben
Aha.
den Freiern einfach Mittelfinger gezeigt, sagen wir es mal so. Es hat sich dann alles,
Ja.
ne, das war, ne, mit Hafenstraße und so weiter, das war schon
Okay,
eine sehr
verstehe ich, ja.
konfrontative Zeit. Das war eine konfrontative Zeit in Hamburg. Und
Okay.
da waren wir so, ja, mittendrin, also obwohl wir waren ja eine parallel, zwei parallel, zwei Blocks weiter, aber wir waren eigentlich da ziemlicher Hotspot. Ja, diese Erfahrungen haben mit Sicherheit das Schreiben beeinflusst und Sicherheit auch der Blick auf Menschen hat sich dadurch verändert.
Hattest du auch persönlichen Kontakt wirklich zu Leuten aus dem Milieu, dass sie, also sie waren bei dir im Laden, haben Ansagen gemacht, okay, verstehe ich, aber hat sich da auch in der Zeit so was Freundschaftliches ergeben, dass du
Ja, ich kannte, ja, Freundschaft in Anführungszeichen so ein bisschen. Ja, also es gab schon zwei, drei, mit denen ich habe auch heute noch mit einem Kontakt. Und ja, also einer der größten Zuhälter war nun unmittelbar mein Nachbar, 17 Jahre lang. Also mit dem verband mich schon eine Freundschaft kann man nicht sagen, aber der hat mich schon vom Studium manchmal abgehalten, weil der wohnte direkt neben mir oder genau gegenüber. Und von daher, ja, schon kann man nicht so, von einer richtigen Freundschaft kannst du nicht sprechen,
Nein,
aber
aber man
schon
kennt
so.
sich schon ganz
So,
gut.
ja. Und,
Ja.
ne, weil der hat, wenn der morgen, der ist jeden Morgen zum Training gegangen, Trenchcoat und Sporttasche und mit seinem Hund. Und jeden Morgen dasselbe, eigentlich immer pünktlich um 9. So, und dann hallo über die Straße und wenn dann was los war, dann hat er halt gesagt, hallo, wo willst du hin? Dann sage ich, Stefan, ich muss zum Studieren. In die Uni, ja, wie was Uni, komm rüber. Und dann war es das. Dann war der Tag, den konntest du vergessen, den konntest du knicken. Da gab es keine Widerworte. Der Schrank hat dich dann sozusagen ins Hotel Amber gebracht, was so ein Ludentreff war. Und dann hat er dir seine Dramen erzählt, weil
Ach
du
so,
dann
okay.
ein anderer Gesprächspartner warst.
Ja, okay.
Das war eine andere Chemie, weißt du, die ganzen Kollegen, die da drumherum, mit denen hätte er das so nicht erzählt. Na, die hätten zu ihm gesagt, hau der Alten, irgendwie gib der Alten eine Schelle. Na, aber in mir hat er dann irgendwie, und ich habe dann versucht, mit Vorsicht, nicht zu weit vor, das habe dann meine bescheidenen Ratschläge gegeben. Flieg nach Barbados, lad sie ein und so, und so nach dem Motto. Mhm. Nee, das war schon eine komplett andere Zeit als jetzt. Mhm.
Aber ihr hattet auf die Weise so eine Art, will nicht sagen Narrenfreiheit, aber ihr wart dann akzeptiert, die Jungs sind okay und konntet es die ganzen Jahre machen, ohne dass ihr da richtig Stress gekriegt hättet.
Wir haben keinen Stress, wir haben kein Schutzgeld gezahlt. Viele haben uns das gefragt, tatsächlich nicht. Wir haben sogar von denen einmal Rückendeckung gekriegt, weil das darf man nicht kleinreden. Die Hells Angels waren schon immer eine andere Liga, und zwar charakterlich. Diese Jungs, von denen ich jetzt gerade geredet habe, die kannst du nicht vergleichen mit, die haben alle noch irgendwo Charakter gehabt. Hells Angels, forget it. Mhm. Ja? Also wir haben einmal standen bei uns da wirklich drei, davon zwei, der Amtmann und so, standen plötzlich da drin. Da hast du wirklich die Hosen voll. Also das ist ganz klar. Und da war aber dann der Glücksfall, dass wir sozusagen da eine Rückendeckung hatten. Okay. Weil über den Angels gab es eben die GmbH, und die GmbH hat gesagt, Jungs, pass mal auf, die lasst ihr mal zufrieden.
Okay.
Ja. Das hat das auch funktioniert. Mhm. Also es gab so ein Regulativ sozusagen auf St. Pauli auch. Deswegen tue ich mich auch so schwer. Ich will das jetzt gar nicht unbedingt so kritisieren, aber wenn ich dann so einen Film wie Die Luden sehe, da tue ich mich schon sehr schwer. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich nicht unbedingt jemand, der jetzt andere Kollegen oder Projekte zu kritisieren hat. Das steht mir auch nicht zu. Aber in dem Fall fand ich das sehr problematisch. Das Frauenbild ganz besonders, fand ich ziemlich, ziemlich daneben, ehrlich gesagt. Mhm. Weil so waren Frauen null. Mhm. Mhm. Also null. Also das war so abwegig in dieser Serie.
Also du meinst, sie waren zu schwach oder zu unterwürfig?
Ja, viel zu schwach. Ja. Viel zu schwach, viel zu unterwürfig. Das, weißt du, wie ich das meine? Das hat ja nichts damit zu tun, dass du trotz, das ändert ja nichts an der Tatsache der von häuslicher Gewalt und whatever alles, was auf dem Kiez passiert. Mhm. Und wie wir dazu stehen, wie wir das beurteilen. Aber das Frauenbild dort, was da reproduziert war, das war wirklich genau dieses klassische, unfassbare Stereotyp. Mhm. Und vor allen Dingen gab es ja nicht ein Role Model, was dagegen stand in der Serie. Mhm. Also dieses, was ich meine, ist dieses sowohl als auch.
Ja.
Weißt du, dass du irgendwo erkennst, Moment, ja, so pauschal, so dummbeutelhaft, pauschal, so viele Idioten. Also, die hat es auf dem Haufen nicht gegeben.
Okay, verstehe, ja.
Und, ich weiß, ob du das gesehen hast, so, aber fand ich sehr, sehr, sehr arges Klischee.
Und das war dann auch von Anfang an sozusagen dein Anker, wo du sagtest, da habe ich was zu erzählen in diesem Bereich, da kenne ich mich aus und da möchte ich auch Filme drüber machen. Das hat dich zum Filmstudium dann gebracht, mehr oder weniger? Oder du warst zunächst einfach auch Cineast nebenbei?
Oder genau. Genau. Ja, ich war direkt nach dem Abitur, habe ich in Paris rauf und runter alles gesehen, was aus der Noir, ne, von Jacques Becker über Melville, ne, also Niesch, also alles gesehen sozusagen, und das ist natürlich auch, hinterlässt natürlich auch Spuren. Mhm. Aber wenn du eine ganz bestimmte Erzählhaltung kennenlernst, die auch ein entscheidendes Merkmal gewesen ist, aus meiner Sicht, wie Geschichten erzählt werden können, dass du sozusagen in Filmen Informationen bekommst, die nicht verbal für ein Publikum verbalisiert werden, sondern die in den Figuren stecken. Und das zu lernen, sozusagen die Figuren oft sozusagen darauf zu reduzieren, auf die Wahrhaftigkeit und auf das Authentische des Arguments, was ihnen dann aus ihrer Figur heraus in dem Moment möglich ist, ist dann schon irgendwo ein Schlüssel, wie du ja im Lernprozess des Schreibens für mich gewesen.
Da werden wir sicherlich noch später darauf eingehen.
Drehbuchautor kennst du wahrscheinlich ja auch als Drehbuchautor. Die Schwierigkeit, ne, und dass das eine Aufgabe ist für einen immer wieder.
Ja. Oh, du hast vorher gesagt, dass dir das deutsche Kino, also in dieser Zeit, ich denke, da reden wir jetzt auch über die 80er mehr oder weniger, so ein bisschen was verloren hat, was es vielleicht früher noch ein bisschen hatte, ansatzweise. Ja. Wenn auch vielleicht nie in dem Maße, wie es halt die Italiener oder Franzosen geschafft hatten. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? So, was ging dir auf den Zeiger an den deutschen Kinofilmen dieser Zeit irgendwie?
Naja, es gab, also aus meiner Sicht, oder es gab ja klar die Generation der 68er, die tolle Filme gemacht haben. Reinhard Hauff, Christel Buschmann, Wim Wenders, etc., etc. Aber danach gab es ja dann auch so erzählerisch leider so, also ist es nicht so, die Tradition nicht so richtig mehr weitergegangen. Das lag natürlich jetzt auch daran, dass Verleiher und auch Produzenten oder überhaupt die Filmindustrie in Deutschland nicht so richtig an den Erfolg dieser Möglichkeiten des Erzählens geglaubt hat mehr. Also ich habe das selber ja auch erfahren oder auch andere, die ich kenne, auch Dominik Graf zum Beispiel mit Sieger, und es gibt ja eine ganze Reihe von Beispielen, wo Leute dann aufgrund dieser Tatsache dann auch, weil das, was ihre DNA war, erzählerisch, sich sozusagen im Kino gar nicht mehr hat abbilden können, die sind dann ja auch zum Fernsehen gegangen und haben gesagt, okay, ZDF hat jetzt den Montagsfilm, gehen wir in den Montagsfilm. Ja. Und ja, viele gelandet haben dann erstmal Einzelstücke im TV-Bereich da gemacht, die auch Kinoqualität hatten oder erzählerisch das Potenzial gehabt hätten, vielleicht auch im Kino zu lernen. Vielleicht nicht 1:1, aber trotzdem waren das ja Optionen, die plötzlich sich entwickelt haben. Aber natürlich die Intention sozusagen war ja eigentlich von ganz vielen Leuten auch Kino machen zu wollen zu dem Zeitpunkt. Aber die Möglichkeiten waren dann doch enger und enger geworden. Und ich habe mich ja nach Kanaka Tag dann auch erstmal, klar, auch mit Familie, mit Kindern und so, musst du auch gucken, wie du klarkommst. So, und wenn du dann, du kannst nämlich 2 Jahre eine Runde drehen und auf irgendwelche Fördermittel warten und dann nachher das halbe Budget, und dann heißt es ja, das Projekt können wir leider nicht realisieren. Das kannst du dir dann auch nicht leisten. Um das jetzt nochmal von der Seite zu sagen. Also Messer im Kopf oder solche Sachen, ja?
Ja.
Das sind ja alles Filme gewesen zu der Zeit. Da war ja richtig Betrieb. Da war ja so ein paar Jahre lang, da war ja richtig ein Beat drin. Ja, da wusste man, oh wow, da wird jetzt was gemacht. So, ne? Politisch auch. Politische Filme in einem anderen Hintergrund. Ja. Genau. Ne? Das war ja auch auch toll. Ne? Da konnte man ja auch für sich selber Vorbilder erkennen oder Vorbilder im Sinne von Motivation. So, und das war dann plötzlich so weg.
Ja, du hast dir ja dann auch relativ schnell da einen sehr guten Stand aufgebaut beim Fernsehen, und wir haben da eine ganze Reihe von wirklich tollen und sehr besonderen Krimis von dir, die meisten. Wir haben vielleicht nicht alle gesehen, ich habe nicht alle gesehen, aber viele, und das ist super. Jetzt ist ein Krimi von dir im ZDF zu sehen und in der Mediathek, der heißt Der Millionenraub, und vielleicht reden wir da mal drüber jetzt. Kannst du einfach mal kurz den Inhalt zusammenfassen?
Ja, also der Inhalt ist eigentlich, im Mittelpunkt stehen eigentlich zwei Frauen, beziehungsweise insgesamt 4 Frauen, genauer gesagt, aber 2 Frauen ganz besonders, zwei auch ältere Frauen. Die eine beide sind 60, die eine ist irakischer und die andere ist serbischer Herkunft, beziehungsweise tunesischer und serbischer Herkunft, die eine Wäscherei haben und die sozusagen sich damit rumschlagen, dass ihre beiden Söhne kriminell geworden sind, weil sie sozusagen beide als Geldfahrer einen Millionenraub fabrizieren, also mit einem Geldtransporter einfach abhauen. Und die beiden Frauen schlagen sich jetzt mit den Folgen rum, grob gesagt. Und im Mittelpunkt stehen aber nicht nur die beiden Frauen, sondern auch die Frau des einen Geldfahrers und die Geliebte des anderen, also desselben. Und so kommt es, sagen wir mal, zu Begegnungen, die es vorher vielleicht nicht gegeben hätte. Und also es geht eigentlich im Kern um diese Wäscherei und um diese vier Frauen.
Woher kommt die Idee? Wie kommst du auf so eine Grundkonstellation? Was steht am Anfang?
Am Anfang steht in diesem Fall, tatsächlich kommen bei mir häufig Geschichten aus irgendeiner realen Begegnung. Und wenn du dann in Berlin manchmal so in eine Wäscherei gehst und so weiter, dann macht es plötzlich Klick und das ist alles klar, das ist eigentlich ein guter Ort hier. So, und erlebst dann Frauen, die da arbeiten und so weiter und die dann ein bisschen darüber, wenn man sich dann kennt und so, die dann auch sagen, oh ja, und meine Tochter, die hat jetzt aber ein Riesenproblem und so, und welches Problem ist das? Und schon bist du in so einer Mini-Story drin, die das Ganze dann sozusagen inspiriert. So ist es in dem Fall auch gewesen. Mhm. Und ich habe tatsächlich richtig, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, also ich war so auch wirklich, sagen wir mal so, angefixt. Ich hatte so eine Lust, auch den klarzumachen, es ist so toll, wenn wir mal einen Film machen können mit zwei 60-jährigen Frauen im Mittelpunkt, die nicht legitimieren müssen in ihrer Rolle, woher sie kommen. Mhm. Ne? Also wenn du dann so Städte erlebst, so, also Frankfurt zum Beispiel ist auch so eine Stadt, ne? Da gibt es ja alles kreuz und quer, ja, Offenbach, Frankfurt ist ja auch so. Und wenn du das dann erlebst, da geht es ja gar nicht mehr darum. So. Und das fand ich halt auch so ein Ausgangspunkt für diese Story ganz gut.
Mhm. Das ist ja sowieso in deinen Filmen eigentlich sehr, sehr auffällig immer, dass du schon seit sehr langer Zeit, als es noch nicht überall gefordert wurde, so eine diverse Gesellschaft gezeigt hast, ohne dass man irgendwie gesagt hat, das ist jetzt ganz toll divers, sondern so ist es einfach. Das fand ich ja schon immer eine Qualität bei dir. Also, dass die Leute nicht dafür ausgestellt wurden, dass sie jetzt irgendwelche Hintergründe haben oder so, sondern einfach auftreten.
Hast ja auch hier. Enam ist auch so ein Beispiel, tolle Schauspielerin und es war so für mich wirklich, glaub mir, das ist ohne Übertreibung, es war für mich ein Glücksfall, wo die gesagt haben, okay, mach das, wir besetzen das so, weil das ist eben nicht kokett jetzt, aber es ist eben doch immer wieder so, dass du natürlich auch immer wieder mit dem Argument kommen musst und die überzeugen musst und sagen musst, guck mal, aber damit, das wird auch gut. Mhm. Macht euch nicht so große Sorgen immer mit den Quoten und so weiter. Die Menschen werden die mögen, die beiden Frauen.
Obwohl sie ja jetzt nicht, was man erwarten würde, sich nur dafür interessieren, ihre Jungs irgendwie vielleicht mal wieder rauszuholen oder so, sondern sie sind schon auch so, dass sie ganz gerne ihren eigenen Vorteil noch mitnehmen würden.
Ist klar.
Ja, naja, das ist aber vielleicht auch eine Sache, über die man noch vertiefen kann. Also du hast ja in deinen Krimis häufig Figuren, die sehr, man mag sie schon, man weiß gar nicht, warum man sie eigentlich mag, denn sie sind schon sehr ambivalent. Also es sind jetzt nicht Leute, die gute Moral für sich gepachtet haben, das sowieso nicht, aber jetzt auch nicht vielleicht Leute, mit denen man unbedingt Bier trinken gehen möchte, um das mal so zu sagen. Mhm. Trotzdem mag man sie irgendwie. Hast du da irgendwie ein Rezept, wie du sie anlegst? Was gibst du so einer Figur mit, damit du das Gefühl hast, der Zuschauer wird sie mögen oder mit ihr gehen?
Also ich denke bei den Figuren immer drüber nach oder ich versuche immer nochmal eine Kombination zu denken, welche Charaktereigenschaften kommen aus welcher Quelle dieser Person? Also ich denke halt nochmal über den Background nach, denke nochmal nach, was gibt es für Möglichkeiten? So, also ich spiele einfach im Geist nochmal Möglichkeiten durch und dann gucke ich da nochmal. Und ich treffe mich natürlich mit Leuten. Also ich versuche jetzt nicht, ich google auch, aber Google ist nicht meine Quelle. Also wenn, ne, auch wenn ich jetzt so ja, sagen wir mal, Polizeiruf oder keine Ahnung, kriegst ein Drehbuch und du siehst dem schon an, dass das irgendwie Secondhand ist. Weil die Figuren eben nicht irgendwo noch eine andere Ecke, eine andere Kante, eine andere Leidenschaft, eine andere Liebe, eine andere Geschmacksrichtung, keine Ahnung, irgendein anderes Faible haben, frage ich mich dann immer, Leute, ihr habt doch selber euer eigenes Leben. Denkt mal über euer eigenes Leben nach, was ihr liebt. Und dann kommt ihr vielleicht auch auf die Idee, nochmal so einer Figur was anderes zu geben. So, ne? Also das setzt sich so ein bisschen so zusammen.
Und du denkst wirklich auch
Wenn,
an.
wenn du nur dieses Good Guy, Bad Guy und Krimi-Modell zu bleiben, ja, das würde mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht interessieren. Also das würde mich jetzt gar nicht interessieren. Nicht, da gibt es ja auch tolle Sachen, ganz klar. Also darum geht's, es geht mir gar nicht um eine Abwertung von anderen Sachen, aber mich persönlich würde es jetzt nicht so interessieren. So, ne?
Und gehst du tatsächlich von Leuten aus, die du kennst, also jetzt zum Beispiel diese Frauen in der Wäscherei, oder ist es dann so ein Konglomerat von vielen Leuten, die du kennengelernt hast und wo du hier und da was wegnimmst und so
Das
weiter?
ist das Letztere, das ist das Letztere. So, aber trotzdem, ich hab ganz ehrlich, ich habe immer davon profitiert, dass ich recherchiert habe. Ich habe immer davon profitiert, auch wenn es eine Müllabfuhrgeschichte ist und so, mal 2, 3 Tage da mitfahren oder Leute zu fragen und dann irgendwo nicht nur Leute zu fragen. Also, sondern vielleicht auch mal kurz zu fragen, wie seid ihr hier hingekommen? Also die Fragen, die du mir jetzt stellst, wie bist du da hingekommen? Ist ja genau das, was auch für ein Drehbuch gut ist. Wenn du jemanden nochmal fragst oder so. Oder jemanden zum Essen einlädst oder nochmal hingehst oder so, keine Ahnung. Habe ich immer von profitiert. Weil das kannst du gar nicht kennen, alles. Na, also das ist ja sehr klar, das können wir ja gar nicht.
Und das heißt, der Keim ursprünglich sind die Figuren, kann man sagen, für deine Geschichten
Ja,
und ja.
definitiv, definitiv,
Ja, du hast ja auch
definitiv.
immer relativ spezielle Polizisten. Es kommen ja auch Polizisten in deinen Filmen vor, wie sich das von Krimi irgendwie schon gehört. Aber das sind auch nicht unbedingt die Bilderbuchleute. Geht das auch auf Recherchen zurück? Kennst du die? Bist du da im Milieu auch zugange?
Ja, klar, also auch das ist recherchiert, wobei natürlich klar, die Zuspitzung ist dann fiktiv oder im Drehbuch, das ist ja klar. Aber ja, klar, ich meine, es ist immer wieder so, jetzt auch gerade jetzt bei dem Ding, was ich drehe jetzt nach der Berlinale, die 19. Nachtschicht, und da ging es auch darum, ob ein Polizist ein Gesichtstattoo haben darf. So, das wurde dann irgendwie angezweifelt, weil das teilweise verboten ist. Dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch gucken, dass wir das im Drehbuch einbauen. So. Was hast du denn da am Hals? Das ist doch verboten. So als Polizist, ne? Weil natürlich, guck dir die Bullen an in Berlin. Ne? Also es ist verboten, aber es ist eben nicht wirklich verboten. Also, ne? Das ist halt ja auch so eine Grauzone. Gesicht, Vollflash im Gesicht ist jetzt verboten,
Geht
ja.
nicht, aber so ein bisschen am Rande.
Ja, genau. Also was gibt es da für Typen? Da gibt es ja alles.
Und auch da bist du immer in Recherchen mit denen, wo du sie kennst und
Ja, also auch in Hamburg war es ja so, die Hamburger haben uns ja teilweise begleitet und so. Die Hamburger finden das ja gerade gut. Die Hamburger Polizei ist ja nicht so, die finden das ja zum Beispiel mit dem Armin Rohde gut. Die finden den ja einfach cool. Weil der bringt dann irgendwelche Sprüche, die die auch drauf haben und so. Das muss jetzt auch nicht alles eins zu eins allem entsprechen. Also ich habe noch niemals eine Kritik gekriegt von denen. Ja, so könnt ihr das nicht machen. Weil das im Prinzip, für die ist es irgendwie wichtig gewesen, dass es im Prinzip stimmt. Deswegen, wenn ich da jetzt mal jemanden anrufe, dann freuen die haben da Bock drauf. Also, so, was.
Ja,
Aber
okay.
die sehen das inzwischen alles ein bisschen anders. Es ist ja auch krass, wenn du, ich habe jetzt tatsächlich BKA-Recherche gehabt, also nicht jetzt, sondern im letzten Jahr. Und ganz ehrlich, das hat mich auch wirklich krass beeindruckt, weil du erlebst plötzlich einen Polizeiapparat anders als deine ganzen Vorurteile von vor 20 Jahren, die du noch mit dir rumschleppst und denkst, Polizei und so weiter. Ne? Also kennst du ja das ABC, was wir alle im Kopf haben und so weiter. Oh wow, dann erlebst du da wirklich extrem viele Leute, die nicht nur einen Uni-Abschluss haben, sondern die sogar promoviert haben, die Rechtswissenschaften, die Psychologie, die interdisziplinär sozusagen in den einzelnen Dezernaten. Und du erlebst wirklich Polizeiarbeit nochmal rein vom Mindset her, erlebst du Leute, die wirklich extrem schlau sind. So, wenn du dich dann mit jemandem triffst und so, ne? Also fand ich schon gut, mal zwei, drei Leute vom BKA zu treffen. Oder beziehungsweise LKA und BKA.
Wenn du dann
alle, also auf jeden Fall, ne, das Negativbild, was wir ja auch mit uns rumtragen, da relativiert sich das nochmal an dem Punkt, wo du sagst, okay, was ermittelt ihr? Ihr ermittelt aber auch in Sachen, wo du plötzlich nochmal für dich selber feststellst, es ist ziemlich gut, was ihr da macht. Ne?
Und wenn du jetzt so einen Ausgangspunkt hast von den Figuren und einen Plot entwickelst, also deine Plots sind ja jetzt nicht super sophisticated eigentlich, sind eigentlich, würde ich sagen, relativ straightforward, was da passiert. Wie gehst du ran? Was ja auch sehr auffällig ist, ist, dass du jetzt nicht den einen Kommissar hast, der sozusagen den Zuschauer an die Hand nimmt und das dann alles durch seine Brille erlebt wird, sondern du erzählst mit verschiedenen Perspektiven gleichzeitig. Und die Polizisten, so sie dann auftauchen, sind auch so nur so eine Partei, die da ab und zu auftaucht. Also du erzählst parallel.
Genau.
Ja, kannst du vielleicht mal zunächst mal so erzählen, was du daran gut findest? Wieso gehst du von so einem klassischen Tatortkommissar weg zu so einer multiperspektivischen Sache?
Ja, ich würde da jetzt gar nicht unbedingt ein Prinzip draus entwickeln wollen. Also ich habe jetzt mit der Polizistin, was ich jetzt im Sommer gedreht habe, da ist es eigentlich ein bisschen anders. Mhm. Das wird weitgehend über sie erzählt. Also ich würde das jetzt gar nicht so sagen, dass das jetzt für mich so ein Ausschlusskriterium ist, dass man das so erzählt. Aber mich hat natürlich, wenn man die Nachtschicht erlebt, dann spielt alles in einer Nacht und da erfordert eigentlich das dramaturgische Konzept schon eigentlich eine vielfältigere Weise, etwas zu erzählen. Da passt es gar nicht so, die Fragestellung, was ich jetzt gar nicht polemisch meine, aber wo waren Sie um 17 Uhr? Ja? Oder haben Sie ein Alibi? Ja? Wer ist denn hier Zeugin und wer ist Zeuge und so weiter? Also alles Sachen, die auch total gut sein können, aber das ist sozusagen in dem Konzept jetzt von zum Beispiel von der Nachtschicht hat es nicht gepasst. Oder wenn du jetzt sozusagen auch im Fokus hast, eher eine Korruptionsgeschichte zu erzählen, wo der Schwerpunkt weniger auf dem Fall liegt, als mehr auf den Internas, also sozusagen auch dann passt eher das Konzept, dass du das aus der Sicht von Ehefrauen erzählst, als aus der Sicht des Bullen. Mhm. Also es, wie gesagt, das ist ja so ein Mix dann. Mhm.
Genau. Und wie erzeugst du dann deine Spannung in diesem Sinne?
Ja, scheitern die ne, in dieser Schräglage oder scheitern die nicht? Mhm. Und wenn, warum scheitern sie? Mit wem scheitern sie? Ne? Mhm. Und bei mir stehen ja vielleicht jetzt nicht die überemanzipierten Frauen im Mittelpunkt, aber die Frauen stehen indirekt schon seit zig Jahren in meinen Stoffen eigentlich im Mittelpunkt. Nicht vorne sozusagen, aber dann in der Entwicklung einer Geschichte. Also auch bei Alles auf Rot kann man das sehen, mit Jessica Schwarz, die eigentlich ein bisschen so das Herzstück des Films eigentlich ist, als Beispiel jetzt ist in der Reihe, oder Melika Furtan als Staatsanwältin, was inzwischen ja auch akzeptiert wird, vor 10 Jahren, als wir anfingen, und ich habe gesagt, die Staatsanwältin trägt Kopftuch, sind wir dafür auch angegriffen worden, bin ich ja auch mächtig angegriffen worden. Mittlerweile hat sich das ja auch inhaltlich da teilweise verändert. Noch nicht wirklich, aber teilweise schon. Das war jetzt ein Ausflug, der mir dabei jetzt gerade bei den Frauenrollen einfiel.
Ja, Aber du, es ist so, sozusagen, man weiß gar nicht, also so ging es mir, du weißt gar nicht, auf welcher Seite du stehst. Also irgendwo sind die Polizisten eigentlich auch ganz okay und man weiß auch, dass die ihren Job machen möchten und müssen und hofft auch ein bisschen, dass sie es schaffen. Gleichzeitig willst du eigentlich auch, dass die anderen doch auch davon kommen sollen irgendwie. Ich finde, man ist nicht so einseitig auf der Seite der Staatsgewalt oder so, wie man das beim normalen Ermittlerkrimi ist. Ist das in deinem Sinne?
Ja, voll. Ja, das ist voll so. Also das ist aber auch klar, dann schließt sich wieder ein bisschen der Kreis zu der Tradition des Film Noir, wo du natürlich an ganz, ganz, ganz vielen Filmen kannst du das Prinzip erkennen, dass sozusagen die Identifikation mit den Figuren immer auf einem sorgfältig aufgebauten Mobile-Prinzip beruht und nicht auf einer Konfrontation von A und B. Die gibt es dann auch, aber die hat, aber es geht eigentlich immer sozusagen um die, mehr oder weniger um die Philosophie des Gesamten. Also wenn man jetzt Vier im Roten Kreis zum Beispiel sieht, ja, von Melville, da kann man das Prinzip, das kann man ja bei allen Melville-Filmen auch erkennen. Also wie das gedanklich, wie das Konstrukt gemacht ist oder Rashomon oder so. Das Prinzip, ja, von drei Storys, die irgendwo da laufen. Von daher ist das sicherlich ein Ansatz, der mich schon geprägt hat und den ich auch nach wie vor noch verfolge, wenn auch natürlich jetzt mit einer anderen, ja, du guckst ja, dass du dich da weiterentwickelst und dass du andere Prinzipien auch erkennst, also, oder vielleicht noch erfindest oder dich erfindest oder dazu lernst, dich verbesserst.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du eigentlich den Inhalt oder wenn man so will, die Message von so einem Film, eigentlich darin ist, das Milieu richtig zu zeigen oder die Figuren richtig zu zeigen, während der Plot eigentlich gar nicht unbedingt, vielleicht bei solchen Krimis, unbedingt eine Aussage transportieren möchte oder so. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
Ja, das ist auf jeden Fall mit Sicherheit steht mit Sicherheit im Fokus oder im Zentrum von meinen Interessen auch, dass ich atmosphärisch und vom Milieu her das stark orientiert bin oder stark danach schaue oder auch Wert darauf lege, dass das Milieu irgendwo stimmig ist. Und zwar genau für die, die sich auch in diesem Milieu tatsächlich befinden und dann sozusagen in der Spiegelung ihrer eigenen Lebensbiografien sich auch wiederfinden. Deswegen bin ich auch, ich will gar nicht sagen enttäuscht, sondern es ist eigentlich erwartungsgemäß so, dass einfach der deutsche Film auch nach wie vor in seiner Behauptung, inzwischen divers geworden zu sein, keineswegs das geworden ist, sondern nur in Alibi-Funktionen sozusagen in den Besetzungen dafür gesorgt hat, aber nicht in der Tiefe, weil nach wie vor ist es so, dass alle alleine jetzt in drei hintereinander, unter anderem auch der Tatort von Wotan Wilke-Möhring, da kannst du dran erkennen, ohne dass ich das jetzt, wie gesagt, Kollegen oder irgendwie jetzt kritisieren will. Ich will nur darauf hinaus, das Spiegelbild dieser Filme bleibt dort stecken, wo man einfach sagt, man macht einen Post-Balkan-Film zum Balkankrieg, ja, und besetzt keine einzige Rolle mit Leuten aus Kroatien, Bosnien, Serbien. So, das heißt, der Wiedererkennungswert ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil das eine zu sagen, Schauspielerinnen und Schauspieler müssen und sollten doch weltweit alles spielen können, weil das deren Beruf ist. Das ist ein Glaubenssatz, den ich auch unterschreibe, der aber nicht sozusagen ein Dogma ist, was nicht gleichzeitig berücksichtigen lässt, dass du in bestimmten Kontexten auch in der Besetzung dafür sorgst, dass jemand, der mit der Herkunft übereinstimmt mit einer Rolle und die Sprache spricht und die Kenntnis hat kulturell, dass das die bessere Besetzung ist, auch um zu repräsentieren, wie weit unsere Gesellschaft, unsere Einwanderungsgesellschaft im Wiedererkennungswert wieder ist. Das heißt, also wenn jetzt jemand sagt, ach, guck mal, der serbische Clanchef, das ist ja Michele Oliveri, das ist ja ein Italiener. Ja, dann finde ich das berechtigt, auch wenn Michele, diesen toller Schauspieler, den toll spielt. Aber natürlich sind 6 Millionen Leute mit dem Balkan-Hintergrund sagen, Moment, hä, ist das einer von uns? Das ist doch ein Italiener. So. Und Ne? Und die Italiener sagen, wir spielen den Michele den jetzt. So.
Ja.
Also, ne? Also das geht, ist eine Wechselseitigkeit. Und das ist irgendwie, finde ich schon, das kannst du im Film. Also ich versuche dem gerecht zu werden, aber es geht mir nicht darum, ideologisch jetzt nur nach Pass zu besetzen oder so oder darauf zu achten. Aber ich finde, das ist schon wert für sich, darauf zu achten. Und das ist ja in Frankreich zum Beispiel, ist es durchgehend so. Ja, das ist bei denen gar keine Frage. So. Ja,
Wobei
wenn
du
man
dich ja im
eine
Film.
marokkanische Story, dann besetzen die halt eine Schauspielerin, die marokkanischen Hintergrund hat.
Ja. Du hast dich ja eigentlich aber auch lustig gemacht in dem Film über diese Amazon-Policy, wo gesagt wird, dass nur noch Leute nur noch das spielen dürfen, was auch ihrer eigenen Identität entspricht. Weil die eine Hauptdarstellerin ist ja
Ah,
Synchronsprecherin und profitiert aber
stimmt.
davon, dass sie da unterm Radar durch
Voll.
jemand anderen gegangen ist. Ja, sehr witzig.
Ja,
Okay.
voll.
Ja, naja,
Ja,
ich
aber
finde das
wir
spannend,
sind ja
ja.
nicht, wir wollen ja auch nicht, ich bin ja nicht, oder wir wollen ja nicht jetzt voll ideologisch alles auseinandernehmen. Aber ich finde, was ich meine, das ist halt, das ist mir schon klar, und ich habe ja nun, glaube ich, bin ganz mit vielen wirklich guten Leuten auch befreundet, Schauspielerinnen und Schauspielern. Und ich verstehe die Enttäuschung. Also die kann ich nachvollziehen, weil es gibt inzwischen nicht mehr das, was wir vor 20 Jahren hieß es dann immer, ja, da gibt es ja keine guten Schauspieler, ne, die jetzt, keine Ahnung, aus dem Kongo sind oder wherever, ja, also den Hintergrund haben, ne, ghanaischen oder kongolesischen oder, aber das ist ja alles vorbei. Das gibt es ja inzwischen. Deswegen sage ich das ja nochmal. Also die Milieuzeichnung, die echt hinzubekommen, ist schon irgendwie, glaube ich, immer auch eine Herausforderung, aber ist auch was, was ich eigentlich auf meiner eigenen Agenda, was ziemlich weit oben steht, dass es irgendwie so szenisch, die auch stimmig ist.
Ja, das finde ich auch einen sehr interessanten Aspekt an deiner Arbeit, dass du eigentlich in der Milieuzeichnung versuchst, sehr präzise zu sein. Gleichzeitig ist der Plot ja nicht unbedingt von Realismus geprägt oder so. Das interessiert
Nee.
dich, glaube ich, weniger, ne? Dass das so sein könnte oder so passiert ist oder so. Oder
Das
liege ich da?
stimmt. Das stimmt. Absolut. Absolut. Ja.
Das ist auch deswegen, weil du eigentlich die Botschaft eigentlich im Milieu oder in den Charakteren siehst und nicht, der Plot ist mehr so ein Vehikel für dich, oder wie könnte man das beschreiben?
Ja, schon mehr, ja. Das kann man auch nicht ausschließlich sagen. Also zum Beispiel jetzt bei der Nachtschicht, die wir jetzt drehen, da ist der Ausgangspunkt tatsächlich eher ein Thema gewesen, was eigentlich eher selten ist, weil das ist meistens gar nicht unbedingt die Rampe, von der ich irgendwie meine Geschichten schreibe oder so. Aber da war es jetzt ein bisschen so ein Thema und es geht da um Iran und da bin ich eher auf authentischen Abschiebefällen hängen geblieben, wo es um einen Koch aus Teheran geht. Und der und seine Frau stehen im Mittelpunkt jetzt von der nächsten Nachtschicht. Das ist nicht so eine witzige Nachtschicht. Der Charakter der kommenden, die wir jetzt drehen, ist eigentlich eher ernst. Da muss man dann, glaube ich, auch dann dabei bleiben und mal die Comedy zurückschrauben, sagen wir so. Und da war der Ausgangspunkt tatsächlich auch so eine recherchierte oder erfahrene Geschichte von einem Teheraner Koch, der während der Großdemonstration Leuten für alle möglichen Leute gekocht hat, direkt an der Demo-Route und dann aufgrund der Tatsache, dass er die versorgt hat oder dass er die eingeladen hat, reinzukommen und so weiter, dann verhaftet wurde und dann in dem berüchtigten Evin-Gefängnis landete und dann irgendwann aufgrund einer Freilassung dann geflohen ist, aber dann tatsächlich wieder abgeschoben wurde. Und das fand ich, da hat es mich gepackt an der Story. Da habe ich gesagt, sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Wie könnt ihr das machen, dass ihr seit 1. Januar jetzt die prinzipielle Abschiebung für Perser und Iraner aufgehoben habt und im Gegenteil denen sozusagen die Beweispflicht zuschiebt, vor, bei den Anhörungen sozusagen zu beweisen, dass sie aktive Oppositionelle sind. Ja? Das heißt also im Umkehrschluss, die strengen sich in der Anhörung an, zu beweisen, dass sie aktiv oppositionell demonstriert haben oder im Widerstand waren, kommen aber nicht durch und werden dann im Rucksack mit diesen Aussagen abgeschoben. Das ist, da darf ich gesagt, Leute, das ist eine Entwicklung. Ist das euch eigentlich mal klar, was wir selber, was Deutschland in der Tradition und in der Historie mal selbst gewesen ist, mit über 13 Millionen Auswanderern in den 30er Jahren und 40er Jahren von Bremerhaven und von Hamburg? Das hat mich wirklich erschüttert. So. Das ist eine Entwicklung, die ist doch nur gut. Jetzt ein anderes Thema, entschuldige. Aber
naja, nee, aber es ist schon interessant, weil du, also das wollte ich dich auch noch fragen, das Thema Komik ist ja, das ist noch das letzte große Thema, auf was ich dich ansprechen wollte, also sofern unsere Zeit ja noch reicht. Du bist ja da auch ein Sonderfall im deutschen Krimiwesen, dass du Krimis sehr gerne mit Komik verbindest und auch mit einem Augenzwinkern oft erzählst und so an Stellen, wo überwiegend doch eine sehr dramatische Erzählweise vorherrscht. Also, stellst du dir das vorher vor? Ja, das ist ein Thema, das machen wir mal ein bisschen witzig. Und ein anderes Thema, sagst du, nee, das müssen wir ganz straight erzählen, da machen wir keine Witze. Oder fließt es einfach beim Schreiben so mal so oder in die andere Richtung, wie sich es gerade so für dich ergibt? Wie stehst du gegenüber, wie erzeugst du die Komik?
Ja, also erstmal, ich glaube jetzt also gerade bei der Nachtschicht habe ich noch, da sind dann so viele Leute besetzt, die einfach total witzig sind, das kannst du gar nicht umgehen. Werden sie es nicht umgehen. Aber
du hast sie ja besetzt, ne? Oh, okay.
Ja, genau. Davon profitiere ich dann ja auch. Ich kann ja nicht, weißt du, den kann man ja auch nicht sagen, komm her, hör mal auf damit. So. Also, nee, das, aber das passt ja bei der Nachtschicht auch. Aber sagen wir so, die Komik, also da ist ja auch vieles auf Talk und dialogisch sozusagen auch darauf angelegt, ja, auf Dialogwitz, aber natürlich gepaart dann durch die Figuren ist das Transportmittel dann stärker. Bei den anderen muss ich mich dann selber disziplinieren, weil ich neige da sehr, ich bin sehr bestechlich, was Komik angeht. Ja. So. Und ich bin da wirklich echt bestechlich und da muss ich mich immer selbst am Riemen reißen und sagen, pass auf, nee, das passt da jetzt wirklich nicht hin. Also jetzt zum Beispiel bei der Polizistin jetzt mit Thelma Burr-Bang, so die erste Dark-Skin-Hauptdarstellerin, wofür ich wirklich 20 Jahre lang gekämpft habe, dass die jetzt mal wirklich Primetime-mäßig Hauptdarstellerin, Polizistin ist und kein Mensch fragt sie, warum sie das ist. Das ist geil und da haben wir auch vorher nochmal mal querfeld eingesprochen, wie viel Komik verträgt das? Ja, und da haben wir das sehr, sehr reduziert, obwohl es trotzdem, weil sie auch Komödiantin ist, sich wiederum nicht vermeiden ließ. Aber es ist nicht darauf angelegt. Es ist jetzt mehr eine situative Mini-Norm, Mini-Dinger, so, weißt du?
Das ist schon interessant, weil ich finde, dass die Komik nicht nur aus den Dialogen kommt bei dir, sondern das ist ja schon manchmal so, dass du auch den Plot so ein bisschen nicht so ernst nimmst, irgendwie so ein bisschen so ein Augenzwinkern. Also, ich meine, wenn jemand vor laufender Kamera erschossen wird, das gibt es ja verschiedene Haltungen, die man dazu einnehmen kann. Entweder man findet es super tragisch, denn da ist ja jetzt ein Mensch gestorben, der fehlt wahnsinnig und so weiter. Oder man sieht das halt, naja, es kommt vor, ne? Ja, ach, wird halt mal einer umgepustet, das muss mal so sein irgendwie. Ne? Also, und ich finde, da ist bei dir schon eine Bandbreite, wo man auch sieht, ja, das können wir jetzt mal so machen. Ich finde es ja gut. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas, wo du denkst, das möchtest du ganz gerne noch irgendwo loswerden in dem Zusammenhang?
Nee, ich würde mir, also ich finde ja jetzt gerade, also Drehbuch, also ich finde ja toll, wenn man so ein Plädoyer auch, so ein Plädoyer loswerden könnte und irgendwie auch sagen könnte, guck mal, deutsches Fernsehen, ja, kümmert euch doch bitte auch darum, dass ihr nicht nur die Reihen macht jetzt, sondern dass ihr auch wirklich auch mal wieder Einzelstoffe, TV-Movie-mäßig, weißt du, was irgendwie mal ja ein bisschen so auch, als Hans Janke diesen Montagsfilm eröffnete, hatten wir ja noch viel mehr Einzelfilme. Ne? Und das wäre für mich zum Beispiel so eine Aussage, die finde ich einfach total wichtig, dass man den Leuten, die das entscheiden, den Redaktionen und den Fernsehmachern, den Programmdirektoren und wie gesagt, guck mal, ihr holt da mit Quote. Habt ihr nicht so eine Angst, dass ihr jetzt nur noch auf die Reihen setzt? Kann es ja geben, weißt du, aber ich habe so den Eindruck, dass eben diese einzelnen TV-Movies, das ist genau wie mit dem deutschen Kino, wo du irgendwie ganz viele selbstreferenzielle Sachen hast oder extrem kommerzielle Sachen, aber in dem Mittelteil, in dem Teil, wo du sozusagen, ja, wo du Geschichten erzählst, ja, so, da fehlt es halt so. Das wäre natürlich toll, wenn man da auch wieder Drehbuchautoren und Autorinnen irgendwie ermutigen könnte, nicht mal für die Reihen zu schreiben.
Ja, soweit dein Gespräch mit Lars Becker, dem Autor und auch Regisseur von Der Millionenraub.
Ja, und damit sind wir fast am Ende. Oliver, du hast noch einen Tipp aus deinem Spezialgebiet, nämlich der künstlichen Intelligenz.
Ja, es gibt ein neues Modell, ein neues KI-Modell, Large Language Model. Das gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, aber die Firma hat jetzt eine neue Version rausgebracht. Claude heißt das, wie der französische Vorname Claude, Claude Chabrol. Mhm. Und da gibt es eine neue Version, 3.0. Und die ist in einigen Teilen tatsächlich besser als ChatGPT 4.0, also die Bezahlversion von ChatGPT. Aber es hat sowieso immer schon einen gewissen Vorteil, weil ChatGPT ist ja so ein bisschen gesprächig und so ein bisschen blumig in den Antworten. Und Anthropic mit Claude ist da ganz anders, hat eine sehr präzise Sprache, viel direkter und insofern auch für Autoren und Autoren sehr gut geeignet, damit zu arbeiten, weil man dieses bisschen, ich sag jetzt mal, populäre, was ChatGPT hat, da in diesem nicht hat, einfach mal ausprobieren, Anthropic Claude ausprobieren, gibt es ja auch eine kostenlose Variante und mal gucken, welche Erfahrungen man damit machen kann.
Ja, klingt interessant, muss man wahrscheinlich ausprobieren, wenn man sich in irgendeiner Weise dafür interessiert. Und wir sind auch immer offen über Rückmeldungen übrigens. Das wäre vielleicht auch interessant, wenn man gerade in diesem Bereich mal ein paar Diskussionsbeiträge hier bekommen würde. Wir würden die auch gerne hier mit einbringen und verlesen oder wie auch immer. Denn das ist doch ein Feld, wo sich die Dinge wahnsinnig schnell verändern und wo Erfahrungsberichte eigentlich auch gefragt sind von Leuten. Also rufen wir doch mal dazu auf, dass uns hier Leute ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Language Models und womit auch immer berichten. Das wäre toll.
Ja, bitte melden Sie sich unter info@stichwortdrehbuch.de. Da können Sie uns gerne schreiben zu jedem Thema, was Sie wollen, aber auch natürlich spezifisch zur KI.
Und damit sind wir am Ende heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.